رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعدائهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم واحفظ صفهم، واصرف عنهم عدوان المعتدين ومكر الماكرين. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا بهذا الكتاب الطيب الموسوم بهذا العنوان، بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe mit dem Titel Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors Fadil Ansari rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 110. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
حبذ في الله زال حديثنا موصولا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن، الذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا عن هذه الفريضة الجديدة، فريضة الدعوة إلى الله والأمر والنهي، وبينا ضوابطها والقواعد التي ينبغي أن يراعيها الآمر الناهي. ثم انتهينا إلى بصيرة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله، قال إن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم. إذن معرفة الله هي أصل الخير. واستدل بجملة من الآيات على مائدة سورة آل عمران توضح هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أصل ذلك دعوة الناس إلى الخير. على مائدة آل عمران في الآية الثانية بعد المئة الأولى يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فرغنا فيما مضى من لقاءات من تفسير هذه الآيات ووصلنا إلى الآية الأخيرة في الآيات التي استدل بها المصنف، وهي قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وهي موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind, wie erwähnt, nach wie vor bei der Fortsetzung der Vortragsreihe, die Überbringung der Botschaft des Koran. Der Sheikh Fadil Ansari, rahimahullah, hat das in verschiedene Kapitel unterteilt. Wir sind nach wie vor beim fünften Kapitel. Der Name des Kapitels lautet die Botschaft zum Guten, der Aufruf zum Guten, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und er ist zu einer Erkenntnis gekommen in diesem Buch, indem er gesagt hat, der Grundsatz hinter all diesen Kapiteln, beziehungsweise auch der Grundsatz dahinter, dass man sagt, man ruft zum Guten auf und man verbietet das Schlechte, dass das an sich natürlich schon ein Selbstzweck ist, aber dass dahinter ein großes Ziel steckt. Und zwar, dass man den Leuten die Kenntnis über Allah vermittelt. Dass man den Leuten die Kenntnis über Allah vermittelt. Basierend ebenfalls auf Vers 102 in Surat Ali Imran, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt Allah Azza wa Jal folgendes: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander, und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch, und das ist der Teil dieser Verse, um den es geht, unter anderem, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet, jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wie gesagt, die Vortragsreihe geht schon etwas länger. Wir haben uns sehr, sehr intensiv mit diesen Versen beschäftigt, was sie bedeuten, was man darunter verstehen sollte, weshalb Allah Azza wa Jal diese oder diese Begrifflichkeit verwendet, diese oder jene Begrifflichkeit. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, machen wir weiter mit dem letzten Vers, den wir rezitiert haben. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren.
وأولئك لهم عذاب عظيم. أولى الفوائد من هذه الآية الارتباط الوثيق بينها وبين الآية التي سبقت. فالآية التي سبقتها قال الله تعالى فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكأن القيام بواجب الدعوة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعصم الأمة من التفرق والاختلاف، فلا ينشأ التفرق ولا الاختلاف المذموم إلا إذا عطلت الأمة واجب الدعوة إلى الخير واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي بيئة تخلو من الدعاء وتخلو من الناصحين وتخلو من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حتما ستفترق إلى شيع وأحزاب، حتما ستقع في الاختلاف المذموم. بينما البيئة التي يصان فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيئة تتصف بالتآلف والتماسك والاستقامة على أمر الله رب العالمين. ولذلك في الصحيح، وكلكم يحفظ هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقه فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوه وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا أي أنهم لو قاموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لكانت السعادة كان الاجتماع وكانت النجاة لو لم يقوموا بالأمر والنهي يكون الهلاك الهلاك ناشئ عن إيه؟ عن التفرق والاختلاف لذلك حذرنا القرآن من هذا ولا تكونوا كالذين تفرقوا أي لا تكونوا كاليهود لا تكونوا كالنصارى ومن كان على شاكلتهم من أهل الفرقة والعناء ومن أهل الاختلاف المذموم فتذهب ريحكم وتفشل لذلك حذر النبي من التفرق قال عليه الصلاة والتسليم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رواية قال الجماعة ولن تتحقق جماعة إلا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس للخير وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر فتتآلف القلوب وتنسجم النفوس وتختفي الفرقة ويختفي الاختلاف المذموم إذن الحديث في تحذير عن الاختلاف عن الاختلاف والاختلاف ينقسم إلى قسمين منه المحمود الممدوح ومنه المذموم وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله بعد أن يترجم المترجم
Die Verse, die wir erwähnt haben, liebe Geschwister aus Surat Ali Imran, und wir haben gesagt, wir befassen uns heute explizit mit dem Vers 105, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren, für jene gibt es gewaltige Strafe. Wenn wir uns diesen Vers im Koran anschauen, sollten wir uns auch den Vers davor anschauen. Allah Azza wa Jalla sagt in dem Vers davor, den wir ebenfalls bereits rezitiert haben, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet, jene sind es, denen es wohl ergeht. Und auch hier gibt es einen Vorzug, den wir entnehmen, und das ist das, was man machen sollte, wenn man sich unter anderem mit dem Koran befasst, dass man sich die Verse aus den unterschiedlichsten Sichtweisen anschaut und betrachtet und versucht auch die Vorzüge daraus zu entnehmen. Denn der Koran ist voller Überraschungen in dem Sinne, was man alles entnehmen kann an Vorzüge. Wie ist welcher Vers aufgebaut? Warum folgt der Vers nach dem Vers? Warum die Sura nach der Sura? Und ähnliches. Und das würde uns Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagen. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen. Nachdem er über die Wichtigkeit der Jama'a spricht, und sagt, soll aus euch eine Gemeinschaft, ja, eine Gemeinschaft hervorkommen, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Und danach fährt er fort und sagt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen. Das ist ja diese Verknüpfung, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem damit sagen möchte, dass wenn man es unterlässt, diesen Aufruf zum Guten das Rechte gebietet, das Verwerfliche verbietet, zum Guten aufruft, die Menschen zum Guten aufruft, wenn man das unterlässt, entsteht Spaltung. Und das ist das, was man ganz oft sieht. Und dieses der Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, darüber haben wir ebenfalls schon sehr ausführlich gesprochen, wie das sein sollte, mit welcher Art und Weise das sein sollte, welche Weisheit man dahinter haben sollte, wie man mit den Menschen umzugehen hat, wie man mit den Menschen zu reden hat, dass es eine Lebensaufgabe für einen jeden Einzelnen von uns ist, das Gute zu gebieten, das Verwerfliche zu verbieten. Und wenn man das nicht macht, unter anderem eins der Resultate ist, dass dann eine Spaltung entsteht. Und diese Spaltung kann man damit vermeiden, indem man zu einer Gemeinschaft zusammenkommt, die zu ihren Eigenschaften zählt, dass man das Gute gebietet und das Verwerfliche verbietet. Aber wichtig ist, dass man zu einer Gemeinschaft zusammenkommt und das eine Aufgabe im Kollektiv ist. Und wenn man dieses unterlässt, kann dies und wird dies unter anderem dazu führen, dass man sich spaltet. Und diese Spaltung kann nicht nur in einem Kontext betrachtet werden. Es kann eine Spaltung in der Religion sein, dass man beispielsweise, wie die Religion vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sich das Judentum, dass sich das Christentum, dass man sich gespaltet hat. Es kann aber auch eine Spaltung innerhalb der Gemeinschaft sein, innerhalb der Gemeinschaft der Muslime, dass auch da eine Spaltung entstehen kann. Und deswegen sollte man wissen, die Spaltung in einem religiösen bzw. in einem islamischen Kontext betrachtet, lässt sich in zwei Arten unterteilen. Es gibt eine Spaltung, beziehungsweise, dass man sich von Menschen abschottet, dass man sich von ihnen trennt, dass man sich spaltet, die lobenswert ist. Ja, eine Spaltung, die lobenswert ist, die gut ist. Und es gibt eine Spaltung, die nicht lobenswert ist, die es zu vermeiden gilt. Und lasst uns, inshallah, schauen, was zählt darunter unter einer Spaltung, die lobenswert ist und unter einer Spaltung, die verboten ist. Na.
النوع الأول من الاختلاف الاختلاف المحمود الممدوح وهو الاختلاف في المسائل الفروعية العملية هذا النوع الذي كان بين الفقهاء وبين العلماء ويظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه فهذا النوع يحمد لماذا؟ لأن الهدف من هذا الاختلاف الوصول للدليل والوصول للحق فتكون هناك مناقشات علمية بين العالم والمتعلم بين الفقيه والمتفقه في مسائل مصدرها اجتهاد ولا يوجد فيها الدليل الصحيح الصريح الذي يرجح فتدور المناقشات العلمية وكل يجتهد رأيه إن كان أهلا للاجتهاد وهذا الرأي في مسائل الاجتهاد لا إنكار فيه نضرب على ذلك أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال مثلا مسألة حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ دي مسألة من مسائل الاجتهاد اختلف حولها العلماء والفقهاء على قولين فريق يرى وجوب قراءة المأموم فاتحة الكتاب خلف الإمام في الجهرية الفريق الآخر يرى عدم قراءة المأموم فاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية وكل فريق من الفريقين له أدلة ولا يوجد الدليل المرجح فتبقى المسألة مسألة اجتهاد اتبعت أحد القولين أصبت إنها مسألة اجتهادية أنت التزمت بالفريق الأول وقلت بالوجوب إلزم أنا التزمت قول الفريق الثاني بعدم القراءة إلزم لكن ما ينفعش أعمل كوكتيل وأعمل تشكيلة هنجيب دي حلويات سورية هنشكل دي بقى كنافة ودي زلابية لا 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 ده فقه ده فقه. التزمت قول عالم في باب اجتهاد الزام. فنأتي لأدلة الفريقين ويبدأ عبد الكريم طالب علمي ناقشني ويختلف معي. الاختلاف ده محمود، لأن المسألة مسألة ايه؟ اجتهاد. كل ما نتناقش نزداد علما ونزداد أجرا. لهدف عبد الكريم الوصول لأقوى الدليل، وكذلك هذا هدفي. خلاص كده؟ يبقى احنا مأجورين في هذا الباب، وده بنسميه الاختلاف الذي يحمد. نتناقش علميا في مسائل فروعية، مش في الأصول، لا في أصول الاعتقاد ولا في أصول الأخلاق أبدا، ولا في الثواب. دي مسألة مصدرها اجتهاد، يعني ما فيش دليل صريح يفصل في الباب ده. فالفريق الأول الذين قالوا بوجوب القراءة، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن بأم الكتاب. شريب ده دليل. طب يا جماعة ايه كمان؟ قالوا حديث المنازعة، صلى النبي عليه الصلاة والتسليم بأصحابه يوما فنازعه بعضهم في القراءة فاختلطت الآيات، فلما فرغ قال لهم لعلكم تنازعونني في القراءة، لا تنازعوني إلا بأم الكتاب، لا تنازعوني إلا بأم الكتاب. تمام يا جماعة. يبقى عندهم من الأدلة ما ذكرت، وأدلة واضحة ولا إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وعبد الكريم بيستدل علي بده، وبيستدل علي بحديث المنازعة. أقول لعبد الكريم مهلا يا عبد الكريم، عندي أدلة على ما صرت إليه من عدم القراءة. يقول أخبرنا. أقول له قال الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا أمر بالإنصات وعدم القراءة. هذه آية من القرآن ومن السنة. أرد على حديثك الذي استدللت به في المنازعة. علماء الحديث يقولون إن حديث المنازعة فيه إدراج من راوي الحديث. يعني إيه الإدراج؟ يعني الراوي يأخذ كلام النبي ثم يزيد عليه رأيه هو كراوي، يعني يصدر فتوى تتعلق بكلام النبي أو تتعلق بفهم الراوي. تمام؟ فده اسمه الإدراج، زود حاجة من كلام الراوي مش من كلام النبي. فقالوا هذا الحديث فيه إدراج. الثابت عن النبي لا تنازعونني في الصلاة فقط، إنما إلا بأم الكتاب. هذا إدراج من راوي الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى هذا أقول لك يا عبد الكريم، المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لأني معي دليل في المسألة بين. قراءة الإمام لك قراءة، قراءة الإمام لك قراءة. إذن ذهبت إلى عدم قراءة المأموم خلف الإمام. عبد الكريم يقول ولكن ما فيش الدليل الصريح اللي يقول المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية. أقول أحسنت، إذن تبقى المسألة مسألة إيه؟ اجتهاد. اعمل برأيك وسأعمل برأيك. ليه؟ ما فيش دليل صريح يرفع الخلاف في المسألة، فتظل من مسائل الاجتهاد. ودي بنسميها بقى يا عبد الكريم الخلاف السائغ المعتبر. كل فريق عنده أدلة وكل فريق يرد على الفريق الآخر بأدلة، لكن ما فيش الدليل إيه اللي يرفع النزاع، فتظل مسألة اجتهاد. أنت تلزم قولك وأنا ألزم قولي، ولا إنكار علي ولا إنكار عليك. فهمت دي؟
أقنعتني برأيك يا شيخ.
طب ترجم ونرجع لمسألة أخرى.
ما يبارك فيك. Wir haben darüber gesprochen, über die Spaltung, den Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und seid nicht wie jene, die auseinander gingen. Und wir haben darüber gesprochen und wir haben vorhin erwähnt, dass damit eine Spaltung gemeint ist, und es gibt eine gesunde Spaltung und es gibt eine ungesunde Spaltung, die in der Hinsicht verboten ist. Bevor wir über eine Spaltung im physischen Sinne darüber sprechen, yani dass sich zwei Personen physisch voneinander trennen und sie spalten sich und sie sind uneinig, reden wir über die Spaltung in der Meinungsverschiedenheit, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Yani es gibt, wie wir gesagt haben, die physische Spaltung, dass man sich von Leuten spaltet, dass man sich von Menschen trennt. Es gibt allerdings auch eine Spaltung im Bereich der Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, wenn wir das hier unter Spaltung erwähnen, die ebenfalls wie bei der physischen Spaltung erlaubt sind und befürwortet sind, und welche, die verboten sind. Wir reden über eine Meinungsverschiedenheit, die erlaubt ist. Und viele von euch kennen diese Beispiele. Das ist ganz oft bei verschiedenen Themenbereichen, und das ist, dass die Fuqaha, die Leute, die den Fiqh studieren, die Leute, die Rechtsurteile fällen, und wir reden über Meinungsverschiedenheiten in Bereichen, die nichts mit der Aqida zu tun haben, sondern da sind Meinungsverschiedenheiten in anderen Bereichen. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, und diese geben wir als Beispiel, damit man versteht, was damit gemeint ist, wenn man sagt, es gibt eine Spaltung, ne, in dem Sinne, in der Meinungsverschiedenheit, die erlaubt ist und die auch immer Bestand haben wird. Warum? Weil man nicht zu einer Meinung kommen wird, wo man sagen wird, nein, das hier ist die absolut korrekte Meinung, sondern diese Spaltung lässt es zu, dass man verschiedene Meinungen betrachtet und alle können auf ihre Art und Weise richtig sein. Beispielsweise das Rezitieren der Fatiha, der Surat al-Fatiha, hinter dem Imam bei einem Gebet, das laut rezitiert wird, wie beispielsweise das Subh-Gebet, Salat al-Maghrib oder Salat al-Isha. Diese drei Gebete sind die, die man laut rezitiert. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein Ma'mum bin, ich bin quasi derjenige, der hinter dem Imam betet, muss ich beispielsweise bei Salat al-Isha, das hatten wir jetzt, muss ich in den ersten zwei Raka'a, in den ersten zwei Gebetseinheiten, in der der Imam sowieso laut rezitiert, muss ich die Surat al-Fatiha als Ma'mum rezitieren, natürlich leise, nicht laut, oder nicht? Und das ist eine Meinungsverschiedenheit, die fortlaufend ist und die Bestand hat. Es gibt die Meinung, die besagt, du musst sie nicht rezitieren, vielmehr du darfst sie nicht rezitieren. Und es gibt die Meinung, die besagt, dass man sie rezitieren sollte. Und wie wir erwähnt haben, diese Meinungsverschiedenheit, damit es nicht jemand falsch versteht, wird immer Bestand haben. Und man kann der Meinung oder der Meinung folgen. Weil die Fuqaha selbst versuchen, den stärksten Beweis zu finden. Es gibt die Partei, die sagt, man sollte es beten hinter dem Imam. Die basieren auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, kein Gebet, oder in Klammern, kein Gebet findet Gültigkeit ohne das Rezitieren von Surat al-Fatiha. Das ist eine Aussage, die wir alle kennen. Kein Gebet ist gültig, oder man kann es auch abwandeln und sagen, die Gültigkeit des Gebetes erhält das Gebet durch das Rezitieren der Surat al-Fatiha. So sagen sie, das gilt auch für den Ma'mum, wenn du nicht Surat al-Fatiha rezitierst, ist dein Gebet ungültig. Dann gibt es noch die andere Aussage, yani im selben Segment, aber ein weiterer Hadith, der dies bestätigt, ist, dass eines Tages gebetet wurde in der Jama'a mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde verbessert bzw. hingewiesen auf manche Verse, und das hat dazu hingeführt, dass manche Verse durcheinander gekommen sind. Und so hat am Ende der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, mit Sicherheit wolltet ihr mich auf die Verse hinweisen, niemand von euch soll mich quasi berichtigen. Außer wenn es um Surat al-Fatiha geht. So sagen sie, das ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass Surat al-Fatiha dass das sein muss, dass man selbst rezitiert als Ma'mum. Dann gibt es die Meinung, die andere Meinung, die besagt, man sollte nicht Surat al-Fatiha rezitieren. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und wenn der Koran rezitiert wird, dann hört ihm zu. Wenn der Koran rezitiert wird, dann hört zu. Zuhören deutet natürlich auch automatisch darauf hin, nicht reden, nicht rezitieren, sich nicht unterhalten. Das Rezitieren fällt ja dann auch darunter. Warum? Weil ich höre ja in dem Moment nicht zu, sondern ich rezitiere Surat al-Fatiha. Und eine weitere Aussage, die den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, dass sie denselben Hadith, und jetzt, ich versuche es nicht so kompliziert machen, denselben Hadith, den die Partei erwähnt, die sagt, man sollte Surat al-Fatiha rezitieren, ist derselbe Hadith, den die Partei erwähnt, die sagt, man sollte Surat al-Fatiha nicht rezitieren. Warum? Weil sie sagen, dieser Hadith ist eine Art, yani wird eingestuft als Idraj. Das bedeutet, dass sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Aussage, als er verbessert worden ist, hat er gesagt, niemand von euch soll mich hinweisen oder verbessern. Und sie sagen, das weitere Stück, was erwähnt worden ist in Surat al-Fatiha, außer wenn es um Surat al-Fatiha geht, sagen sie, das ist die Meinung des Rawi, die Meinung des Überlieferers des Hadithes. Der hat seine Meinung, und das ist Ulum al-Hadith, das ist, wenn es um Hadithwissenschaften geht, was ein riesiger Bereich ist, die sagen, diese Art des Hadith beinhaltet, dass der Überlieferer seine eigene Sicht, seine eigene Meinung mit hat einfließen lassen. Und dieser letzte Teil ist eigentlich gar nicht erwähnt worden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, bevor wir jetzt noch weiter in die Thematik eintauchen, es gibt die Meinung, die besagt, du musst Surat al-Fatiha rezitieren, du sollst Surat al-Fatiha rezitieren, ansonsten ist dein Gebet nicht gültig. Und es gibt die Meinung, die besagt, wenn du bei einem lauten Gebet bist wie Subh, Maghrib oder Isha und der Imam in den ersten Rakat rezitiert ist laut, musst du oder darfst du oder sollst du es nicht rezitieren. Warum ist dieser Hadith oder warum ist diese Meinungsverschiedenheit fortlaufend und wird Bestand haben? Weil es keinen ganz klaren Beweis gibt. Es gibt nicht die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beispielsweise, du musst Surat al-Fatiha rezitieren. Und es gibt nicht den absoluten Hadith oder die absolute Meinung, die besagt, als Beispiel, als hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, du darfst nicht Surat al-Fatiha hinter dem Imam rezitieren. Weil es diese absoluten hinweisenden Hadith nicht gibt, wird dieser Khilaf oder diese Meinungsverschiedenheit eine fortlaufende, beständige Meinungsverschiedenheit haben. Und derjenige, der dieser Meinung folgt, sollte und darf den anderen nicht diskreditieren oder ihm sagen, du machst es falsch, und umgekehrt genauso, weil beide Meinungen als korrekt angesehen werden können. Ich hoffe, es war nicht zu tief oder nicht zu durcheinander gekommen und dass man die Thematik mehr oder weniger inshallah verstanden hat. Na.
مثال آخر على الاختلاف المحمود كلكم يحفظه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة قال هذا الكلام لأصحابه عقب غزوة الخندق الغزوة دي كان اليهود من بني قريظة نقضوا العهد مع النبي أثناء المعركة وأثناء تحزب الأحزاب ودي خيانة كبرى عظمى فلابد من مقاتلتهم الصحابة كانوا لا يقوى أحدهم على القيام على قدميه تخيل بقى حفر خندق استمر أكثر من 6 أيام ليل ونهار حفر وتعب وبعد كده نقول لهم يلا هنروح نقاتل بني قريظة هم مش قادرين يتحرك قال لهم النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بدأوا يتحركوا البني قريظة في الطريق حان وقت صلاة العصر ولم يصلوا فاختلفوا فريق قال لن نصلي إلا في بني قريظة كما قال النبي حتى وإذ غربت الشمس وأكملوا مسيرهم وبالفعل وصلوا بعد غروب الشمس يعني بعد المغرب وصلوا العصر بعد غروب الشمس وفريق قالوا لا ما قصد النبي تأخير الصلاة بل قصد الهمة في السعي مراعاة لحالنا التعبانين فأراد أن يحفزنا على السير بهمة فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إذن هنصلي في الوقت ونكمل السير ده اسمه اختلاف بين الصحابة، والصحابة أهل للاجتهاد، إنهم علماء فقهاء. فأقر النبي الفريقين. يجي العلماء يقولون من منهما كان على صواب، ما الحق واحد لا يتعدد، والصواب واحد لا يتشاحى، الصواب لا يتعدد، هو صواب واحد، يا إما صح يا إما خطأ، يا إما حق يا إما باطل، حق وباطل في الأصول، في الفروع يعني الفقه يبقى صواب وخطأ. عشان كده من الخلل عند بعض الجهلاء يصف الخلافات الفروعية بالحق والباطل، ودي مصيبة. لا يا ابني، الخلاف الفقهي في الفروع اسمه صواب وخطأ، إنما حق وباطل ده كفر وإيمان، فده يتعلق بالأصول في العقائد وكذا. في العقائد في حق وباطل، إنما الأمور الفقهية في صواب وفي خطأ. مفهومة دي؟
نعم.
فيجي العلماء يتكلموا عن هذه المسألة، أيهما كان على صواب وأيهما كان على خطأ. رحم الله الشيخ العثيمين في كتابه الموسوم بالعلم قال: والصواب كان مع الفريق الذي عامل بالمفهوم لا بالمنطوق وصلى في الوقت، والخطأ كان مع من واصل السير ولم يصلي إلا بعد المغرب، وهذا الذي أخطأ له أجر والذي أصاب له أجران، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. يبقى اللي أخطأ اللي هم ما صلوش في الوقت، لكن لهم أجر الاجتهاد لأنهم التزموا منطوق النص. اللي أخذوا بالمفهوم وقالوا لم يقصد تأخير الوقت، إنما قصد أن جد في السير وصلوا في الوقت، هم الذين أصابوا فلهم أجران. طب يا عم الشيخ، السيرورة للمفهوم وترك المنطوق هل تكون بالرأي؟ لا، ما تكونش بالرأي، تكون بالرجوع للأدلة، لمسائل اجتهاد، يعني تقوم على النصوص، تقوم على روح الشريعة، ولا يجتهد إلا من كان أهلا للاجتهاد. طب الجماعة اللي هم صلوا في الوقت دول وأخذوا بالمفهوم، بماذا استدلوا على فعلهم؟ والنص واضح كمنطوق، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال أهل العلم: استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالحفاظ على الصلاة في الوقت، يعني لا يجوز تأخير الوقت إلا لعذر. أدي واحد. اثنين، ده هم لسه في غزوة الأحزاب، غربت عليهم الشمس وهم يحفرون الخندق وما صلوا العصر، وجاء عمر إلى النبي يقول: يا رسول الله، غربت الشمس ولم نصلي العصر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقام فصلى. الشاهد: شغلونا عن الصلاة الوسطى اللي هي صلاة إيش؟ العصر. والقرآن قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والوسطى هي العصر بنص كلام النبي. إيه كمان من ضمن الأدلة في الباب؟ قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فاتته صلاة العصر حبط عمل. شوف التأكيد على قضية صلاة إيش؟ العصر. فوفق هذه الأدلة علموا أن المفهوم خلاف المنطوق، وأنه قصد ما ذهب إليه وهو الجد في السير، أسرعوا زي ما أنا أقول لك كده، نتقابل في صلاة العصر في ميرسك. طب وانت جاي في الطريق أذن العصر، تقول الشيخ قال لي لازم في ميرسك، لا أصلي وأبقى أجيله. هو عايز يقول يعني عشان أهتم وأخرج بدري، ان في ناس كده يقول لك مثلا ايه، لو قلت له تيجي لي الساعه 4 يجي لك الساعه 5، فانا عايزه يجي لي الساعه 4، اقول له جيني الساعه 3. ليه؟ لان انا عارف قدامه ساعه عشان يجي. زي بعضهم نروح مشوار، هتيجي امتى يا ابني؟ الجو برد انت عارف، وانا هخرج استناه في البرد والمطر. يقول لي دقيقتين، انزل استنى ربع ساعه. بعد كده اقول له ها قدامي، اقول لي دقيقتين، انزله انا بعد نص ساعه. لان انا خلاص فهمت بقى الدقيقتين بتاعه اضرب في 20 خلاص. وهكذا. فلما اقول لك تقابلني العصر في مرسك، لان انا عارفك هتيجي المغرب، انا عايزك المغرب، فقلت لك العصر. ليه؟ عشان تيجي بدري. وصلت كده؟ لكن مش معناه انك تتاخر. فلما النبي يقول للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، براعي الحال هم تعبانين جدا، فاراد ان يشحد هممهم للجد في السير مش تاخير الصلاه. ويبقى هذا كله يا واد يا معاذ اجتهاد، ده اجتهاد. فاختلافهم هنا محمود، ان دول من اهل الاجتهاد ودول من اهل الاجتهاد.
Nein. Wir erwähnen eine weitere Sache, liebe Geschwister, die.
Wort Hassan Schäkel rach Sa'id Misr عندنا. فعمل لي شيء سعيد ابن لي عمال احاول اخلص الكوبايه ومش قادر. وما قلت له الشاي يكون وصل. ما بقاش ده عايز يتاكل بالمعلقه ده يا ولد، الله يهديك. انت مخمره قوي. ده انا باخده كده لشفه. خد ده اشربهم انت عقاب لي.
Wir erwähnen eine weitere Sache, ja, dass man sich nicht wundert, warum gelacht worden ist, weil der Sheikh Spaß gemacht hat mit dem Bruder Hassan, weil es ein sehr, sehr starker Tee ist, den er gemacht hat, und der Sheikh sich zwingen muss, diesen Tee zu trinken. Deswegen hat er ihm gesagt, er soll ihm bitte neuen machen, nur damit die Deutschsprachigen verstehen, warum gerade gelacht wurde.
هو نص معلقه شاي، مش معلقه شاي، نص هلف
هلفته
هلفته هلفته يا حسن، هلفته لوفه صغيره، ملعقه صغيره مش نص كبيره تودينا في داهيه. نص ملعقه شاي وثلاث حبات سكر وشويه الميه اللي دول خلاص، وهاتوا بسرعه ما تسيبوش يتخمر.
الله يبارك فيك. نعم. Wir kommen zu einem anderen Beispiel, was ebenfalls mit einer Spaltung in dem Sinne, wie wir vorhin gemeint haben, im Bereich der Meinungsverschiedenheit. Das, was wir vorhin erwähnt haben, das Gleichnis oder das Beispiel, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, das Beispiel, das wir vorhin erwähnt haben, ist eine Spaltung bzw. ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, die Bestand haben wird. Yani die hat man vor Jahren schon gehabt, die haben wir jetzt und die wird es auch in Jahren immer noch geben, wie wir erwähnt haben, weil es keine absolute Aussage gibt, die genau aufzeigt, wie man was handhaben sollte. Das, was wir jetzt erwähnen, ist ein Ijtihad, ist eine Anstrengung zu Zeiten der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist jetzt keine Meinungsverschiedenheit, die weiterhin sich auf uns auswirkt, sondern es ist zu ihrer Zeit passiert. Und dies erwähnen wir nur, um zu zeigen, wie so eine Meinungsverschiedenheit aufgebaut ist, beziehungsweise wie man dazu überhaupt kommen kann, Dinge anders zu verstehen als eine andere Partei. Es war zu einer Schlacht, zu einer Zeit, in der die Muslime eine Schlacht hatten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Gräber geschaufelt worden sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu seinen Sahaben gesagt, ihr sollt das Asr-Gebet in Bani Qurayda, in einer Ortschaft, in Bani Qurayda sollt ihr das Asr-Gebet beten. Oder man kann die Aussage auch anders übersetzen, niemand von euch oder keiner von euch soll Asr woanders beten, außer in Bani Qurayda. Ihr sollt das Asr-Gebet in Bani Qurayda beten. Eigentlich grundsätzlich eine sehr klare Aussage, wenn dir jemand sagt, oder zu einer Gruppe, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinen Sahabern, zu seinen Gefährten, ihr sollt das Asr-Gebet in Bani Qurayda beten. Dann haben sich die Sahaba auf den Weg gemacht und die Reise war eine lange, anstrengende Reise. Und dann ist das Asr-Gebet eingetroffen und es war sogar kurz davor, yani dass sich das Asr-Gebet, yani dass es aus seiner Zeit geht, dass man beispielsweise erst zum Maghrib das Asr-Gebet betet. Und dann gab es unter den Sahabern, und deswegen ist das zu erwähnen, dass das Gefährten sind des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie haben diese Aussage unterschiedlich wahrgenommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, die sind falsch oder die sind richtig. Und das ist auch eine Sache, die wir uns merken sollten. In Meinungsverschiedenheiten kann man entweder das Richtige treffen oder man verfehlt das Richtige. Aber es gibt im Bereich der Meinungsverschiedenheiten nichts, wie man sagt, das ist die Wahrheit und das ist das Falsche. Wenn man das so deklariert, dann macht man das Falsche als absolut falsch. Und diese Sache gibt es nur in der Aqida. Du kannst in der Aqida sagen, das hier ist die Wahrheit. Das ist ja nicht die absolute Wahrheit. Du kannst es nicht mischen. In Bereichen der Aqida können wir nicht sagen, ah ja, der hier sieht die Angelegenheit der Aqida so und der andere sieht sie so, beide sind richtig. Sondern das, was wir erwähnen, wenn es um Khilaf, um Meinungsverschiedenheiten geht, sind es Dinge in der Handhabung, in rituellen Handlungen, in Handlungen wie beispielsweise im Gebet oder ähnliches, dass es da Dinge gibt, wo eine Meinungsverschiedenheit erlaubt ist. Das heißt, die Sahaba, das Asr-Gebet ist eingetroffen und sie waren sich unsicher, sollen wir beten oder sollen wir nicht beten? Es gab eine Gruppierung, die gesagt haben, wir können nicht hier beten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir sollen das Asr-Gebet in Bani Qurayda beten. Und dann gab es die Gruppe, die gesagt hat, nee, das Asr-Gebet ist eingetroffen, wir müssen jetzt Asr beten. Die eine Gruppe hat die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich genommen. Hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Asr-Gebet sollen wir nur in Bani Qurayda beten. Das heißt, erst wenn wir dort sind, sollen wir das Gebet beten. Die haben die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich genommen. Die andere Gruppe, die andere Gruppe der Sahaba hat gesagt, nee, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Und die haben das Asr-Gebet gebetet. Als sie das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, hat er niemanden von ihnen des Falschen bezichtigt. Die Gelehrten haben dies erläutert und haben gesagt, diejenigen oder wer war im Endeffekt näher an dem Korrekten in Anführungszeichen, diejenigen, die das Asr-Gebet direkt gebetet haben. Obwohl es im Ijtihad heißt, derjenige, der in Anführungszeichen richtig liegt, der bekommt die doppelte Belohnung. Und wer, ich will nicht den Begriff falsch liegen, oder sagen wir mal daneben liegt, weil es nicht falsch ist. Wenn wir sagen, es ist falsch, würde das bedeuten, sie haben komplett falsch gehandelt. Die deutsche Sprache gibt manchmal nicht so viel her, wie es der arabische Wortschatz hergibt. Und die, die anders gehandhabt haben, die Asr ersten Bani Qurayda gebetet haben, auch das war eine Anstrengung und ihnen gebührt eine Belohnung. Die haben das aufgelöst und haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man soll Asr in Bani Qurayda beten, um sie zu motivieren, sich zu beeilen. Das ist wie, wenn wir beide unterwegs sind als Beispiel und ich sage, wir haben jetzt eine Reise vor uns. In aller Regel erreichen wir beispielsweise das Asr-Gebet in der Stadt XY und ich sage oder jemand legt uns auf oder jemand sagt uns, beeilt euch und betet das Asr-Gebet in der und der Stadt. Das ist eine Motivation, dass man sich beeilen sollte, dorthin zu kommen. Wenn es aber so passiert, dass man es nicht schafft, dann sollte man Asr dort beten, wo man ist. Das heißt, sie waren vom Schaufeln der Gräber, ja, es war die Schlacht der Gräber, die auch so genannt wird, damit sind nicht die Friedhofsgräber gemeint, sondern die Gräber, in denen man dann reingeht in der Schlacht. Sie waren müde, sie waren kaputt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte sie motivieren, im Sinne von, nicht ausgesprochen, aber im Sinne von, beeilt euch auf dem Weg und betet Asr in Bani Qurayda. Und die, die so gehandhabt haben, waren der Wahrheit näher, weil sie ihre These damit untermauert haben mit anderen Aussagen. Und das ist das, was man in der Wissenschaft beim Fällen des Urteils, wofür Gelehrte nochmal speziell einen eigenen Bereich haben, dass eine Aussage die andere unterstützen kann und man deswegen dieses oder jenes Urteil fällt. Aber die Unterstützung dieser These sollte nicht auf eigene Meinungen, eigene Vorstellung basieren, sondern diese These muss unterstützt werden, entweder mit einem Vers oder mit einem Koran oder ähnlichem. Und sie haben gesagt, wir beten jetzt das Asr, Weil wenn wir in Beni Qurayda ankommen, und so war das mit der anderen Gruppierung, die sind in Beni Qurayda angekommen und es war schon das Maghrib-Gebet eingetroffen. Sie haben gesagt, nee, wir haben das gebetet. Warum? Weil die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht wortwörtlich zu nehmen war. Es war eine Motivation, dass man sich beeilt. Und sie haben sie damit gestützt, mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, hält die Gebete ein. Oder in einer anderen Aussage, und wahrlich, das Gebet ist verpflichtend zu einer festgeschriebenen Zeit. Und ebenfalls Aussagen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahabern waren, und wenn das Gebet kurz davor war, die Zeit zu überschreiten, dass man gesagt hat, oh, wir wurden abgelenkt oder wir waren abgelenkt. Das heißt, die ganze Zeit, wenn man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam unterwegs war oder mit den Sahabern, war es immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Das heißt, sie haben diese Erfahrung genommen, immer mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam unterwegs zu sein und zu wissen, dass das Gebet zur richtigen Zeit gebetet werden muss. Sie haben die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala genommen, indem es heißt, das Gebet ist Pflicht zu einer festgeschriebenen Zeit. Und dann sind sie zu der Erkenntnis gekommen und haben gesagt, somit kann die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals wortwörtlich gemeint sein, sondern sie war nur in der Bedeutung, dass wir uns beeilen sollen, so früh wie möglich Beni Qurayda zu erreichen. Das, liebe Geschwister, um auch zu zeigen, dass auch unter den Sahabern zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam solche Meinungsverschiedenheiten waren, wo man nicht absolut zu dieser Zeit oder diese Sahaba nicht absolut sicher sein konnten, welche Aussage die richtige oder die Aussage ist, die weiter entfernt von der Wahrheit oder von der Absicht beim Tätigen dieser Aussage waren. Na.
خاصة أن هذا النوع من الاختلاف يحتاج إلى ضوابط معينة لابد أن يعرفها طالب العلم. فإن كنت اللقاء وكان اللقاء عن واسط كل قبل هذا وأستغفر الله لي.
Ihr merkt bei dieser Thematik, man muss ein bisschen mehr in die Sache eintauchen, auch mit den Hadithen, wie was gemeint ist. Deswegen ist die Zeit jetzt knapp geworden. Wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, werden wir über dieses wichtige Thema im nächsten Vortrag in 2 Wochen wieder darüber reden, wenn Allah solche so vorschreibt. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
وأجبناها في البث السابق لهذا البث في مدينة ديلينجن في مسجد النور، لكن أخبرت أن البث كان ضعيفا بسبب ضعف الشبكة، فربما يكون الشبكة هنا صحيحة. طيب الحمد لله. فنعيد إجابة الأسئلة والإفادة تعم، لأن القائمين على إرسال الأسئلة لهم جروبات في بلاد الجزائر يقطعون تلك الفتاوى وينشرون على جروبات أكبر للاستفادة، فحتى لا نفوت عليهم هذا العمل كله نعيد إجابة الأسئلة التي أجبناها عبر الخاص منذ قليل من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، تنقل لنا أسئلة السائلين، منهم أبو تركي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحضر الصلاة على أكثر من 4 أو 5 جنائز، وأدخل المقبرة داخل ساحة المقبرة، فهل أكون هنا قد كسبت أجر الدفن على الجنائز كلها؟ لأنها تدفن في أماكن مختلفة في المقبرة، ودي مسألة مهمة. ترجمة؟
نعم. Die erste Frage, die geschickt worden ist über den Livestream, ist: Manchmal kommt man zu Janaza-Gebet oder zu einem Janaza-Gebet in die Moschee oder im Freien, wie auch immer. Dieses Problem haben wir hierzulande weniger, aber in den Herkunftsländern, in den islamischen Ländern öfter. Man kommt in die Moschee und man erreicht ein Janaza-Gebet, das aber gleichzeitig für viele Verstorbene ist, ja, oder für 3, 4 Tote, die an diesem Tag zu diesem Gebet das Totengebet bekommen. Bekomme ich die Belohnung nur für ein Janaza-Gebet oder bekomme ich die Belohnung entsprechend der Anzahl der Toten, für die ich das Janaza-Gebet verrichte?
Al-Ijabah Abba Turki, na'am tu'jar ala kulli janazatin ala hida. Lianna haditha al-Nabi alayhi salatu aslim qal من صلى على جنازة كان له قيراط ومن تبعها كان له قيراط. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سئل النبي عن القيراط أو عن عفوا ومن تبعها كان له قيراطان، فسئل عن القيراطين قال أقل قيراط مثل جبل أحد. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنك تؤجر على كل جنازة، فحضرتك صليت على 5 جنائز فتأخذ على الصلاة 5 قراريط، لأن الصلاة على المتوفى له قيراط. بعد ما صليت مشيت ورا الجنائز دي المقبرة كبيرة وكلهم يدفنوا في نفس المقبرة، لكن المقابر متعددة في نفس الساحة، فتؤجر على كل جنازة بقيراطين، الصلاة والاتباع، يبقى هم 5 جنائز. يعني يا أبا تركي خد 10 قراريط، هنيئا لك. وهكذا إذن من صلى على جنائز متعددة يثاب على كل جنازة على حدة بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
Wer zu einem solchen Janaza-Gebet geht, wie wir erwähnt haben, und es sind mehrere Tote, für die das Totengebet verrichtet wird, dann bekommt er die Belohnung entsprechend jeder Anzahl von den Toten, die anwesend sind, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer zum Janaza-Gebet geht, der bekommt ein Qirat an Belohnung, und wer den Trauerzug begleitet zur Beerdigung sozusagen, der bekommt 2 Qirat. Es wurde gefragt, was ist damit gemeint? Da hat er gesagt, eine Belohnung in Form oder in der Masse von Jabal Uhud sozusagen. Das heißt, wer bei einem Janaza-Gebet ist und es wird vielleicht nur 1 verrichtet, aber es sind 4 tote Personen, für diese das Totengebet verrichtet wird, der bekommt die Belohnung gemäß der Anzahl der Toten. Na.
تنقل أيضا مسألة عن عبد العزيز الحالي حفظه الله، يقول أنا وإخواني نصلي جماعة في البيت علما بأن المسجد قريب من بيتنا، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا مأجورين؟
خلص شيخ
نخلص كله؟
نعم، حتى تكون له الفيديو متواصل له.
أحسن. طيب، نقول يا عبد العزيز إن صلاة الجماعة واجبة للرجال دون النساء، وعلى هذا إن صليت بإخوانك في البيت والمسجد قريب منكم جماعة فأنتم آثمون لأنكم تركتم صلاة الجماعة في المسجد القريب، وهي فرض على الرجال دون النساء، ولكن الصلاة تسقط بها الفريضة، خلاص الفريضة انتهت صليت الفرض، إنما تأثم على ترك الجماعة، لأن في الصلاة الآن الفرض في عندنا فرضان، الجماعة في المسجد فرض وصلاة الجماعة فرض، هم ماذا صنعوا؟ تركوا فرضا وفعلوا الآخر، فيأثمون على الترك إلا من عذر شرعي، لأن النبي قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن تكون معذورا لمرض أو لمدافعة البول أو الغائط فتأخرت، أو لحضور الطعام إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، فهناك أعذار شرعية، ما في عذر تأثم لترك الجماعة في المسجد.
Die nächste Frage ist von einem Bruder, der gesagt hat, es gibt, oder er fragt, wenn er mit seinen Brüdern zusammen das Gemeinschaftsgebet verrichtet, obwohl sie in der Nähe einer Moschee sind, ob sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. So sagt der Sheikh, für den Mann ist es verpflichtend, in der Moschee zu beten, außer man hat einen islamisch legitimen Grund, weshalb man das Gebet dort unterlässt. Und wenn man es grundlos unterlässt, wird man dafür zur Rechenschaft gezogen.
تنقل سؤالا عن أم خليل من أبها تقول ولدي عسكري، أحيانا يجي وقت استلامي بيوم الجمعة ولازم يجلس يحرس إلى أن تنتهي الصلاة، ثم يرجع لمقره ويصلي صلاته بنيته الظهر، ما حكم ذلك وماذا عليه؟ الحكم يا أم خليل حفظك الله أنه معذور، لأن من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة حراسة رجال الأمن كرجال القوات المسلحة الجيش يعني، وكذلك رجال الشرط يقفون حراسة وخدمة أماكن بعينها ولا يجوز لهم تركها، فهذا معذور عن التخلف عن صلاة الجمعة، لأن الخدمة ليست اختيارية بل هي إجبارية، ودي منشآت ربما يتعرض الأمر للإرهاب أو لإضهاق الأرواح، وعلى هذا نقول له عذره ويصلي الظهر بعد أن يفرغ من خدمته، والله أعلم وأعلم.
Die nächste Frage ist bezüglich einer Mutter, die eine Frage für ihren Sohn stellt, der beim Militär sozusagen ist und er dort auch Wache hält und er nicht dazu kommt, das Freitagsgebet in der Moschee zu beten. So ist das Urteil darüber, dass das eine Ausnahme ist. Aufgrund der Wichtigkeit seiner Tätigkeit, die er ausübt, dann soll er das Duhr-Gebet am Freitag einfach mit 4 Rakat beten.
يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا زعلانة في بيت أهلي، أبي أعتمر مع الوالدة، طبعا أبي دي شكلها ليبية كويت أبي أريد أن أعرف بس اللهجة إيه؟
سعودية
أو ليبية. بيقولوا أبي نبي صح؟ بتقولوا نبي برضو؟ ها الأخ الليبي موجود؟
طيب.
نبي صح؟ نبي يعني ليبية، ها؟ من عارف بس هي ليبية يعني هي ليبية. طيب الحمد لله. تقول: أبي أعتمر مع الوالدة، هل يجوز لي أو يحتاج إذن الزوج؟ نقول: أختنا يجب أن يأذن لك الزوج، زعلك وجلوسك عند بيت أهلك هذا يراجع، وندعوك للإصلاح، ونخشى عليك الوقوع في النشوز إن كنت أنت المخطئة، فحاولي تصلحين، وأنت زوجة، ولا يجوز لك البتة أن تخرجي للعمرة بغير إذن الزوج. دي واحد. الثاني يكون معك المحرم، وهنا ربما في السؤال ما فيش محرم بقى ما دام الزوج زعلان منها وهي زعلانة منه، ولا إيه؟ فلا يجوز لك العمرة ولا يجوز لك الحج إلا مع المحرم، لأن شرط الاستطاعة بالنسبة للرجال الصحة والمال، بالنسبة للمرأة يزاد المحرم، أما القول بالرفقة الآمنة ليس عليه دليل، ده رأي. إنما الدليل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم. أجاز بعض العلماء فقط في سفر الاضطرار وليس فيه بيتوتة، زي احنا بنحتاج ده في أوروبا، بعض البلاد هجرت أو هجر أهلها وفرق بين زوج وزوجته وبيعمل جمع شمل، لا يستطيع أن يسافر، هو ممنوع من السفر، وبالتالي ستضطر الزوجة أن تسافر بلا محرم، ربما تكون تنتقل من بلد لبلد لبلد وظروفها في مشقة، فدي مضطر. ما دام السفر ليس فيه بيتوتة، يعني هتركب من الطائرة من البلد اللي هي فيها والزوج ينتظرها فين؟ في المطار اللي البلد اللي هو فيه، أبوها يوصلها المطار وزوجها يستلمها في المطار، وهم ساعات معدودة، فأجاز العلماء هذا للاضطرار لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن العمرة مش اضطرار. نستنى يا ما ترفعش ايديك، العمرة مش اضطرار ولا الحج اضطرار، لأنه علق على الاستطاعة، من استطاع وانت غير مستطيعة فتمكثين في بيتك ولك أجر الحج وأجر العمرة بلا تعب وبلا مشق لأنك لست مستطيعة.
Es gibt eine Frage seitens einer Schwester, die sagt, dass sie zurzeit Streitigkeiten mit ihrem Mann hat und sauer auf ihren Mann ist und sie in ihrem Elternhaus derzeit ist und sie möchte gerne eine Umrah mit ihrer Mutter machen, ob ihr das erlaubt ist. So ist die Antwort darauf, dass ihr die Umrah ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes nicht erlaubt ist und dass sie selbst auch das Reisen ohne eines Mahrams zu einer Umrah ebenfalls untersagt ist. Deswegen gilt die Voraussetzung für den Mann sowohl bei Umrah als auch bei Hajj, dass er dazu in der Lage ist und finanziell in der Lage ist. Und für die Frau kommen die weiteren Bedingungen hinzu, dass sie nur mit einem Mahram reist.
Aydan tanqil su'alan an Ibn Abbas. Tamam, nicht Ibn Abbas, das Sahab. وحاطط علم مصر كمان يبقى شكله مصري من عندنا. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو والدي رحمه الله قبل موته بشهرين مرض مرضا شديدا. أخذنا مبلغا سلفة لعلاجه مبلغ كبير وتوفي رحمه الله. بعد الوفاة هل يعد هذا المبلغ دينا برقبة والدي؟ وكذا رفض بعض الورثة السماح باقتصاد هذا المبلغ من التركة أو الورث الذي ترك والدي، ما دام الوالد رحمه الله ترك إرثا فيخرج هذا الدين من إرثه قبل توزيع التركة، لأن هذا المال إنما اقترض من أجل علاجه وأنفق عليه، وما دام عنده المال فيعالج من ماله هو، إلا أن يكون فقيرا ما ترك شيئا. إذا كنت ابنا فلك أجر البر وسدد انت الدين لان ده والدك وانت ومالك لأبيك، لكن مدام الأب عنده أموال فقبل تقسيم التركة نأخذ هذا الدين يسدد من ماله ثم تقسم التركة على الورث.
Die nächste Frage handelt darum, dass die Kinder eines verstorbenen Vaters, der mittlerweile verstorben ist, dass sie gefragt haben, und zwar geht es um Folgendes, dass zu seiner Lebzeit eine ärztliche Behandlung, Operation und so weiter notwendig waren und sie dafür einen größeren Geldbetrag sich leihen mussten, weil sie selbst nicht das Geld hatten. Jetzt ist die Frage, er ist verstorben und von dem, was er an Erbe hinterlassen hat, muss man diese Schuld begleichen. So antwortet der Scheich darauf, dass wenn er ein Erbe hinterlassen hat, dann ist es eure Pflicht quasi von diesem hinterlassenen Erbe diese Schuld zu begleichen.
تقول يا شيخ أنا أعاني من ضيق الصدر والوسواس مع إني محافظة على صلاتي، فما هي نصيحتك لي وجزاك الله خيرا؟ نصيحتي لك يا ابنتي، أولا اعلمي أن كل ما يدور في الصدر من وساوس وأحاديث ما دام لم يترجم إلى قول أو عمل فأنت لست فيه بآثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل أو كما أخبر النبي، ودي من رحمة الرب عز وجل إن كل ما يدور في نفسك أنت غير مؤاخذ عليه. إن احنا عندنا مراتب القصد في الإنسان خمسة: الخاطرة، حديث النفس، والهم، والعزم، والقصد. الثلاثة الأولى لا يأثم صاحبها، يعني خطيرة جات لك كده، خطيرة سوء في النفس بدأت تقف معها وتاخد وتدي، انتقدت لحديث النفس، بدأت تهم على العمل لكن ما عملتش، الثلاثة دول غير مؤاخذة، بل من رحمة الله بنا الهم إن كان سيئا ولم تفعل يكتب حسن، فأنت في ساعة مدام دي كلها وساوس. قال باب اثنين، علاج الوساوس ايه؟ النبي بين العلاج، قال انتهي ولا تسترسل، انتهي ولا تسترسل، يعني لا تلتفت يا ابناتي للوساوس ولا تحزنك ابدا، لا تلتفت له ولا تعملي به ولا تقفي معه، واعلمي ان شعورك هذا بضيق الصدر دليل صدق الايمان. صحابة رضي الله عنهم جاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به، قال لهم النبي ماذا يقول لكم؟ قالوا يأتي أحدنا فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق، وعددوا المخلوقات ثم سكتوا، قال لهم النبي أيقول لكم من خلق الله؟ مفيش غير هذا خلاص. قالوا نعم يا رسول الله، قال ذلك صريح الإيمان، وفي رواية ذلك محض الإيمان، يعني خوفك من الوساوس اللي داخل الصدر دليل الإيمان، ديك صدرك على ما يدور من وساوس دليل صدق الإيمان. قال إذا شعرتم بهذا فقولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله. يعني آمنا بالله، آمنا بالله أنه الخالق، والخالق لا يسأل عنه من خلقه، لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقولوا آمنا بالله وخلاص. وآمنا برسول الله أي آمنا برسول الله على مراد رسول الله الذي بيّن لنا أن خالقنا هو الله، وأن مالكنا هو الله، وأن له الأسماء الحسنى، وله الصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي رواية قال استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وده نص القرآن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن أقول للأخت انتهي ولا تسترسلي، استعيذي بالله عز وجل من الشيطان، فإنه يخنس عند ذكر الله. اجتهدي في الطاعات وفي الأذكار وفي التحصينات، تحفظين بإذن الله تعالى. وعندنا رسالة في علاج الوساوس بالطرق الشرعية، هذه الرسالة أختنا عند من أرسلت الأسئلة في الجزائر PDF، أخبريها ترسلها لك، ففيها إن شاء الله العلاج من الكتاب والسنة لهذا الداء.
Die nächste Frage handelt darum, dass eine Schwester gefragt hat, dass sie sehr viele Probleme damit hat, mit den Wasawis, mit den Einflüsterungen, die sie täglich erlebt, und das jetzt mittlerweile einen großen Rahmen angenommen hat, dass es immer mehr wird. So hat der Sheikh gesagt, dass es wichtig ist, dass man sich an seine Azkar, an seine Gebete und so weiter festhält und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam wahrnimmt und anwendet, wenn man diese Wasawis bekommt, diese Einflüsterung, dass man versucht, diese zu unterbinden und sich nicht weiter damit zu beschäftigen. Natürlich ist das vielleicht für den einen oder anderen, der damit zu tun hat, leichter gesagt als getan, weil er sagt, ja genau das ist ja das Problem, ich komme nicht davon weg. Aber man sollte versuchen, so einen Cut zu machen, dass man sagt, sich bewusst wird, dass das Wasawis sind, dass das Einflüsterungen sind. Und solange man nicht gemäß diesen Einflüsterungen handelt oder etwas Negatives macht, was in einer Sünde fällt oder so, dann bleiben das lediglich Einflüsterungen, die man in sich hat, und man wird dafür ja nicht zur Rechenschaft gezogen, ganz egal, wie negativ diese Einflüsse sind. Ja.
مش عارف الاسم، اسمه من اول فين يونس؟ الالماني هدهود. هدهود اسم رجل، هدهود او امرأة؟ طيب انا مش عارف الاسم، هل رجل او امرأة؟ هدهود، هدهود. طيب يقول او تقول السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام وبركاته. هل الكحول الأثيلي يلي موجود يبقى ده سوري ده يلي بتاع الكنت صح؟ طيب زي هل لا يلي الحمد لله ما لازم اتاكد من اللهجات. يلي موجود بالمعجنات الألمانية حرام. هنفرق بين أمرين يا إخوة، بين المادة التي تخرج طبيعة من المنتج للحفظ فهذه حلال، وبين المادة اللي تضاف بفعلنا للمنتج للحفظ. فإن كانت كحول إيثيلي فالكحول الإيثيلي هو المادة الموجودة في الكحول المحرم، هو المادة الموجودة في الكحول المحرم، والكحول حرم مطعوما أو مشروبا، إذن لا يجوز. يا هدهود
كحول إيثين اسمه؟
إيه؟
الإيثين اسمه؟
آه.
Die nächste Frage handelt um, ich glaube, übersetzt ist das Ethylalkohol. Ethylalkohol mit L oder N? Mit L. Na, ob das verboten ist, ob das unter den Alkohol fällt, der verboten ist oder nicht. Man sollte unterscheiden, bevor man ein solches Urteil fällt. Es gibt im Sinne von eventuell alkoholische Stoffe, die enthalten sind, Und es gibt Dinge, die man hinzufügt. Der Sheikh sagt, in Bezug auf Ethylalkohol ist das eine Art des Alkohols, die hinzugefügt wird, beispielsweise bei Backwaren oder ähnliches, um da eine längere Haltbarkeit zu erzielen. Wenn diese explizit hinzugeführt werden, wegen Haltbarkeit oder ähnlichen Gründen, dann fällt das unter den Alkohol, der ebenfalls verboten ist, und so ist es der Verzehr verboten, egal ob man es isst oder trinkt.
Ach, Wissam Tito? والله انت
لا
اخ ثاني يعني من هنا من مصر مش هفرق صديقك يعني طيب هو سأل بدل النيابة عنك يعني اخونا وسام يقول ماذا يعني قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الآية توضح عدة المرأة المطلقة إذا طلقت المرأة فلابد أن تعتد بثلاثة قروء القر اختلف فيه العلماء على قولين الأول أنه الحيض والآخر على أنه الطهر تقول هو في فرق طبعا في فرق ست أيام ليه؟ لأن لو قلنا الحيضة يبقى هي تجيلها ثلاث حيضات جات الحيضة بعد 20 يوم أدي مرة الثانية بعد 30 يوم أدي مرة التالتة جت بعد 20 يوم مثلا خلاص كده من أول ما تيجي خلاص اعتدت والحيضة بتوع الست أيام أو سبعة أيام يبقى فرق أسبوع أهو إنما نقول أطهار يبقى لازم ننتظر حتى تفرغ الحيضة كاملة وتطهر تمام كده إذن نقول بأنها الأطهار فالمرأة المطلقة تعتد بالأطهار ثلاثة أطهار بعد الطهر الثالث لها أن تتزوج.
Die nächste Frage basierend auf der Aussage Allahs, es geht im Deutschen, es ist eigentlich ein bisschen einfacher übersetzt, es geht um die Wartezeit einer Frau, die geschieden wurde, bis sie wieder heiraten darf. So nennt man es yani dreimal Quru. Und dieser Begriff, da waren sich auch manche uneinig, manche sagen, es ist dreimal das Erreichen der Menstruation und manche sagen, es ist dreimal das Erreichen der Reinheit. Und die starke Meinung, der man folgen sollte, ist, dass die Frau, nachdem sie die dritte Reinheitsphase erlangt hat, sie kann jetzt ihre Menstruation bekommen, dann kommt die erste Reinheitsphase. Also die Tage, an denen man rein ist, die Frauen natürlich, und jeder weiß, was damit gemeint ist, auch wenn der Begriff Reinheit darauf deutet, dass sie vorher unrein ist, aber damit ist explizit die Menstruation, die Monatsblutung gemeint. Das heißt, eine Menstruation kommt, dann kommt die Phase, in der man betet, fastet und so weiter und so fort, dann kommt nochmal eine Menstruation, dann kommt wieder diese Reinheitsphase und dann nochmal eine Menstruation und ab der dritten Reinheitsphase sozusagen, ab da kann die Frau, wenn sie möchte, dann wieder heiraten. Das heißt, diese Wartezeit von drei, deswegen ist es nicht immer korrekt übersetzt, wenn man sagt dreimal die Periode, sondern dreimal die Reinheit nach der Periode. Ab dann könnte sie wieder heiraten.
الأخ هدهود له تفصيل آخر في موضوع الكحول الإيثيلي بيقول السلام عليكم شيخنا عليكم السلام هل الكحول الإيثيلي المتواجد بالمعجنات الأمينة حرام؟ يقولون لو بيقول بقى بأنه عندما يخبز في الفرن فإنه يتبخر ولا يبقى له أثر عند الطعام هل هذا صحيح؟ فلماذا وضعوه؟ مدام يتبخر ولا أثر لماذا يضعونه؟ ده سؤال لازم نسأله تمام ثم لازم نرجع للمتخصصين بقى مش انا اللي هفتيك بقى له اصلا ما انا ما اعرفش انا ما اعرفش بقى الكحول ده بيدخل الفرن بيطير ولا بيفضل ولا ايه بالظبط فتسال بقى يا هدهود واحد بتاع بقراي يكون مسلم مؤتمن خلاص كده انما تسالنيش انا ماليش علاقه بالخبز والمعجنات عشان كده نقول لهدهود اسال متخصص هل فعلا لو دخل النار يطير ولا يبقى له الأثر فهيجيلنا إشكال آخر إن كان كذلك فلماذا يضعون هذا الكحول على الخبز مادام بيطير فبيحطوه ليه عشان يحمر مش عايزينه يحمر
مش فاهم يمكن قصده على الخبز المسألة ما دخلش الفرن بيحطوه يعني كحفظ هذا
ما هو لو وضع الكحول قبل دخول الفرن تمكن من المادة دخل في العجين اختلط بها خلاص كده. فكيف يطير بالنار مثلا؟
يحطوه لحتى يحفظ الخبز.
من أعلم، من أعلم هذا. فعشان كده نقول لأخونا هدهود اسأل متخصص في الخبز من يضعون هذه السوائل.
Die Frage, die jetzt.
وبعدين يا سيدي كل الخبز العربي بتاعنا وريح نفسك. كمان اتقى الشبهات ولا ايه؟ عندنا الخبز السوري الجميل ده هنا. هلا؟ والبتاع اللي فيها ست رغيفه مش رغيف. خلاص كده وريح 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 نفسك من الشبهات دي. نعم.
Es gab noch mal eine Nachfrage bezüglich dem Thema mit dem Ethylalkohol, ob es erlaubt ist. So hat der Sheikh gesagt, man sollte, was solche Themen angeht, um die Details zu erfahren, warum wird es drauf gemacht, zur Haltbarkeit. Manche sagen, es verfliegt dann, beziehungsweise verdampft dann, wenn es im Ofen ist und so weiter. Wird danach noch was davon übrig sein oder nicht? Sollte man die Leute fragen, die spezialisiert sind oder mit einem Bäcker oder ähnlichem, der einem da die Prozesse genauer erklären kann und dann anhand dessen oder anhand diesen Informationen kann man dann besser ein Urteil fällen.
In der SLM. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم